Also, Gott, Geld und Gnade, herzlich willkommen, Lukas.
Ja.
Schön, dass du bei uns bist. Schön. Ich freue mich.
Ja, ich auch. Danke. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben gesagt, das ist eine Gelegenheit, dass du Einblick gibst in deine Lebensgeschichte bisher. So die Stichworte Gott, Geld und Gnade, die hast du auch schon selbst verwendet, wenn du über dein Leben gesprochen hast. Wir haben... ich habe mir überlegt, dass ich so die Stichworte gerne versuchen möchte, als roten Faden zu verwenden, immer wieder drauf zu sprechen zu kommen, was hat Gott, Geld und Gnade mit deinem Leben zu tun. Aber vielleicht erstmal so ein paar persönliche Informationen, Eckdaten. Wir haben ein erstes Bild hier, mit eine erste Folie mit drei Bildern. Was würdest du zu diesen drei, wofür stehen die drei Bilder?
Die USA, da bin ich geboren. Mein Vater war Schweizer und war Küchenchef für ein großes Hotel, das Radisson Hotel in Minneapolis. Meine Mutter war eine Deutsche. Sie hat in der kalten Küche gearbeitet, im gleichen Hotel. Da haben sich meine Eltern kennengelernt. Und daher bin ich in den USA eigentlich geboren. Das Bild sehe ich nicht so gerne, weil alle immer dachten, ich sei ein Mädchen. Aber... Und meine Eltern sind mit, als ich zwei war, wieder zurückgekommen nach Graubünden, nach Thusis. Und in Thusis am Bahnhof bin ich aufgewachsen. Meine Eltern führten das Bahnhofbuffet in Thusis und ich wurde da eigentlich groß. Ich hatte noch einen Bruder und wir hatten eine schöne Jugend. Im Restaurant aufgewachsen. Ich bin immer am Morgen aufgestanden an den Stammtisch, habe mit den Leuten von der Post und Bahn gefrühstückt. Also es war eine behütete Zeit eigentlich.
Ja. Ja. Jetzt machen wir einen Sprung. Jetzt kommt ein Bild von heute. Ein Bild, wofür steht das Bild?
Das steht jetzt für die Gnade, weil ich habe einmal gemeint, ich könnte nie mehr in der Finanzbranche arbeiten. Mhm. Und dann hat Gott mich trotzdem wieder verwendet und wieder geführt. Und jetzt darf ich Erfolge feiern, die mir gar nicht zugute kommen eigentlich.
Ja, das heißt, du bist Vermögensverwalter von Beruf. Mhm. Was heißt das?
Ja, ich darf vermögende Kunden beraten, in deren Lage, wenn die zu Geld kommen oder wenn die pensioniert werden, und darf da denen vielleicht Tipps geben, wie man das Geld anlegt. Ich mache meistens nur den Teil der Aktien und Obligationen.
Mhm. Und das ist jetzt ja ein Bild aus der Zeitschrift Bilanz, das sage jetzt einfach ich. Du hast mir auch erklärt, wie das funktioniert. Da gibt es so ein Portfolio von Vermögensverwaltern, die sich anmelden oder genau, die dann getestet werden. Und da warst du dankbarerweise in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten. Stimmt.
Ja, es war auch wirklich die Gottesgnade. Ich wusste nicht, was ich anders mache als die anderen, aber ich war gesegnet, die richtigen Titel auszuwählen. Und das ist ein Rückblick, ein Ausblick ist immer wieder schwer.
Oder? Mhm. Ja, das verstehe ich auch, aber... ich hatte eben gedacht, so am Anfang stelle ich einfach mal fest, dein Leben klingt nach brutaler Erfolgsstory, oder? So immer bergauf, immer auf den goldenen Gipfeln. Ich hatte auch jemand, der dich kennt, so von der FEG Schweiz, oder? Du bist in der FEG Schweiz, in der Leitung der FEG Schweiz, bist für den Bereich Finanzen verantwortlich. Und dann haben wir auf dem Flyer geschrieben, ja, es gab auch mal einen Absturz in deinem Leben. Ist dein Leben immer diese Erfolgsstory gewesen, die da scheinbar auf den Hochglanzseiten steht?
Nein, überhaupt nicht, oder?
Ja.
Ich war mal ganz unten und ich hatte auch gedacht, dass ich nie mehr in der Finanzbranche arbeiten kann.
Ja, was heißt ganz unten?
Das heißt, ich hatte mal ein Vermögen angehäuft und im Jahr 2000 kam eine Korrektur an der Börse, die viele vielleicht auch kennen. Da habe ich alles verloren. Mhm. Also vom Millionär zum Millionär mit Schulden. Also Schulden über 1 Million.
Ja. Wir kommen da später noch ein bisschen drauf. Ich habe aber gedacht, wir möchten gern noch ein bisschen auf deine Kindheit zu sprechen kommen, so die erste Lebensphase, weil da hat ja auch viel Prägendes findet statt. Mhm. Du hast schon erwähnt, Bahnhofsbuffet, Thusis, genau. Vater Koch, Mutter Deutsche, Was hat sie? Sie war auch Köchin, oder was heißt das?
Nein, eigentlich meine Mutter war die älteste von 5 Kindern. Sie hat ihre Mutter im Zweiten Weltkrieg verloren, war dann die älteste von den Kindern und hat dem Vater eigentlich geholfen, die Kinder zu erziehen. Er hat dann aber nochmal geheiratet und dann hat er sie rausgeschmissen.
Ihr eigener Vater.
Ja, genau.
Und was hat sie dann beruflich gemacht?
Dann war sie im Ulmer Spatz Serviertochter und ist weggegangen, weil ihr Bruder war auch in Ulm. Und nachher hat ihre Schwester ein GI geheiratet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hat sie die später in Amerika besucht und dann eben in einem Hotel gearbeitet. Okay. Und musste da den German Potato Salad eigentlich machen, weil sie eine Deutsche war und kochen konnte, weil sie für die Kinder immer für ihre Brüder und Schwestern schauen musste. Und hat dann direkt Aufmerksamkeit bei meinem Vater dann gehabt und die haben dann geheiratet. Ja. Sonst zum Bahnhof, ich bin einfach unbehütet aufgewachsen. Meine Eltern haben immer am Sonntag eigentlich gearbeitet.
Ja.
Und dann hat es immer geheißen, ich gehe in die Kirche, ich ging in die katholische Kirche in Thusis. Mhm. Und das war schon immer prägend. Ich habe Eltern gehabt, die eigentlich das Leben lang zusammen gearbeitet haben, auf engem Raum, verliebt waren, immer, das habe ich selten gesehen. Und sie haben immer gesagt, einer von uns, oder du und dein Bruder, ihr müsst in die Kirche gehen. Und wir sind müsst und dann, ja, ich, wir wollten dann auch, wir sind dann auch beide Ministranten gewesen und wir haben es auch geliebt da in der katholischen Kirche.
Ja.
Aber es war, ja.
Genau. Du hast mal geschrieben, ohne Fleiß kein Preis. Das haben deine Eltern vorgelebt. Was bedeutet das, wenn man so an Bahnhofsbuffet denkt?
Ja, sie haben natürlich 7 Tage in der Woche gearbeitet, das war immer auf.
Und
der
Ferien?
Da mussten sie immer eine Ablösung haben. Es gab vielleicht 2-3 Wochen Ferien nach den ersten 10 Jahren.
Ja.
Und dann haben sich das dann gegönnt. Aber ansonsten war ein Freitag und das war der 25. Dezember.
Okay, also 364 Tage gearbeitet, ein Tag frei.
Genau, oder dann zwischendurch schon mal 2-3 Wochen Ferien, aber dann sind wir immer zu der Mutter gegangen nach Deutschland.
Ja,
Also ich habe nie Italien oder Spanien gesehen, wir durften immer zu der Heimat von meiner Mutter gehen.
Ja. Welche Rolle hat Geld in eurer Familie gespielt?
Ich hatte eigentlich vielleicht auch einen falschen Umgang mit dem Geld, weil meine Eltern, weil sie immer gearbeitet haben, hatten sie auch immer vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und wir konnten eigentlich immer fragen, wenn wir Geld brauchten.
Hast du denn Taschengeld bekommen? Also man bringt ja jetzt so, ich als, hast ja gesehen, ich habe Kinder 8, 5 und 1. Bei uns heißt es, wir versuchen ihnen beizubringen, wie man mit Geld umgeht, Taschengeld so.
Da bin ich ein schlechtes Beispiel. Das wäre wirklich wichtig, dass die Kinder bereits den Umgang mit Geld kennenlernen. Aber ich konnte immer zum Vater oder Mutter gehen und die hatten ja ein schlechtes Gewissen. Dann sage ich, ich brauche das oder das. Und wenn das begründet war, hatte ich das einfach.
Mhm. Okay. Du hast schon erwähnt, katholische Kirche, Ministrant, hast du auch erwähnt. Ja. Wie hast du dir als Kind Gott vorgestellt? Was hat deine Vorstellung vom Glauben von Gott geprägt?
Also, da war etwas in der Kirche, das hat mich immer angesprochen, sonst wäre ich nicht Ministrant geworden.
Ja.
Aber ich konnte mir den nicht böse vorstellen. Für mich war Gott immer wie ein Vater, schon von Anfang an.
Ja.
Und mein Vater selber hat das auch immer vorgelebt. Mhm. Mein Vater war eigentlich immer auch gut. Ich hatte wirklich ein gutes Vaterbild. Er hatte nie ein schlechtes Wort. Mhm. Nie. Mhm. Meine Mutter war schon die Strenge. Die Deutsche ist klar, die war streng. Aber, und da sage ich auch immer eigentlich Gott wie meinen Vater auch.
Ja. Und so die Idee, einer von der Familie muss in die Kirche gehen. Was hat das in dir geprägt?
Ja, das war eigentlich mein Großvater. Er hat immer gesagt, einer von der Familie sollte entweder Priester werden oder Nonne. Aber das, ich glaube, ich weiß nicht, wie das war. Und er hat immer gesagt, das Pfarrer, das wäre doch noch was für dich.
Ja, ja, ja.
Aber mit dem konnte ich mich natürlich schon nicht anfangen. Ministrant war schon gut genug damals.
Ja, ja. Was heißt Ministrant eigentlich? Also
Ministrant, wir hatten Dienst fast jeden Gottesdienst. Am Anfang.
Also Samstagabend, Sonntagmorgen.
Genau.
Oder?
Oft hatten wir dann Wasser und Brot für das Abendmahl oder die Kollekte einziehen. Später an Ostern durfte ich dann vielleicht als oberster Ministrant das Kreuz tragen. Aha. Weil ich Legastheniker war, durfte ich eigentlich auch oft vielleicht aus dem Lukas oder aus den Evangelien lesen, was gibt sehr selten in der katholischen Kirche. Weil ich Legastheniker war, konnte ich nicht gut lesen. Also das war eine Katastrophe. Dann hat man mich wieder zur Seite genommen, du kannst wieder das Kreuz tragen.
Okay. jetzt, deine Familie war ja relativ prägend. Kindheit in einem Restaurant, Vater Koch. Das hat so ein bisschen auch Einfluss auf deinen Beruf genommen. Was hast du für einen Beruf gelernt?
Ich habe natürlich Koch gelernt, wie mein Vater. Mhm. Es hat wohl geheißen, im Hotel Edenolac in Zürich, ist ein Fünf-Stern-Hotel, am Utoke. Okay. Und mein Vater hat 30 Jahre zuvor da auch gelernt. Und daher hat er gesagt, das ist eine gute Ausbildung, die solltest du auch machen. Mhm. Und die habe ich dann auch gemacht. Und unter dem Einfluss meiner Eltern, sage ich, hat es geheißen, den Betrieb übernehmen oder so.
War das für dich immer klar, du sollst den Betrieb übernehmen oder du möchtest den Betrieb übernehmen?
Ich beides. Sollte, muss. Also am Anfang habe ich gedacht, das ist vorgegleist. Da hatte ich mir keine anderen Gedanken gemacht, als einmal das Bahnhofbuffet wieder zu übernehmen oder mal mit meinen Eltern ein Restaurant zu übernehmen. Okay. Ja.
Wann hast du deine Ausbildung angefangen? Wie alt warst du da?
Da war ich 15.
Okay, mit 15 von zu Hause weg nach Zürich?
Ja, das war ein Schock. Ja. In ein Zimmer in der Gartenstraße in Zürich. Mhm. Rotlichtmilieu beim Sellnau da. Das war schwierig, ja.
Ja. Und dann Koch heißt ja nicht 9-to-5-Job.
Ja, als Lehrling hatte ich entweder Frühdienst oder Spätdienst. Das heißt immer von 7 bis 2 und dann vielleicht von 5 bis 10 oder entweder von 10 bis 5, weil ich den Nachmittagsdienst habe und dann von 8 bis 12 oder so. Okay. Ja.
Wie hat sich, also Gott, Geld, Gnade, wie hat sich dein, welche Rolle hat Geld in der Phase gespielt?
Gut, glaube ich, mein Lehrlingslohn war 400-500 Franken. Wir hatten als Köche immer zu essen, das sieht man heute noch, oder? Nein, das war eigentlich okay. Also da war das Geld noch kein Problem für mich.
Ja. Wie hat sich deine Beziehung zu Gott in der Zeit entwickelt? Kirche?
Ich war da weit weg. Also das war ein gottloses Leben, weil man hatte keine Zeit. Am Wochenende habe ich gearbeitet. Ja. Da gab es keine Kirche in dieser Zeit.
Ja. Jetzt hast du dann irgendwann umgesattelt. Du hast gemerkt, du möchtest gern noch die Hotelfachschule machen. Mhm. Und warum hast du dann weitergemacht und umgesattelt?
Also ich habe die Hotelfachschule gemacht und hatte dann wirklich Kontakt mit Betriebswirtschaft. Mhm. Und das hat mir viel besser gefallen, weil ich habe gesehen, in der Gastronomie muss man am Wochenende arbeiten, Weihnachten. Und ich habe mir vorgestellt, Samstag, Sonntag zu Hause zu sein, würde mir schon besser gefallen. Und dann gefiel mir noch Betriebswirtschaft und habe ich gedacht, nach der Hotelfachschule, ich gehe Betriebswirtschaft studieren. Mhm. Und weil ich ja in Amerika geboren war, gab es zwei Optionen. Die Matura in Zürich in 3 Jahren oder nach Amerika gehen und anfangen zu studieren. Mhm. Da habe ich gedacht, ich nehme den leichteren Weg.
Genau, ich habe mir noch überlegt, warum so weit weg? Einfach.
Ich wollte auch wissen, wo ich geboren bin. Ja. Und dann bin ich zuerst nach Minneapolis gegangen.
Ja.
Und habe da gearbeitet für ein Sheraton-Hotel, ein großes mhm. Hotel. Und dann war ein Freund von meinem Vater, der hatte in Omaha ein Catering-Service. Und da konnte ich wirklich die Schule absolvieren und gleichzeitig arbeiten.
Mhm. Wie Amerika ist ja eine völlig andere kirchliche Kultur auch. So, was für eine Rolle hat da dann Gott gespielt oder Kirche?
Also zuerst durch den Freund meines Vaters bei dem Catering Service, da sind wir jeden Sonntag wieder wie üblich in die katholische Kirche gegangen. Mhm. Da gab es eine Kirche, die hieß Boys Town. Das ist so, das gab so einen Film davon von den Kindern, die da. Da sind wir in die Kirche gegangen und das war einfach ein Ritual,
okay,
dass man am Sonntag in die Kirche geht.
Ja. Und dann hast du studiert?
Dann habe ich an der Uni studiert und habe ich meine Frau kennengelernt. Mhm. Und die war speziell.
Okay.
Nee, die hat
vielleicht kannst du noch ganz kurz, wir machen kurz einen Einschnitt. Sie kann heute nicht da sein.
Genau. Sie ist in den USA,
ja,
weil ihre Mutter schwer krank ist.
Ja.
Sie hat Chemotherapie und darum ist meine Frau jetzt da und schaut auf ihre Mutter.
Ja, wir werden dafür dann auch noch beten, aber ich finde es wichtig, dass du das teilst. Du hast, um das noch... Kinder von dir sind da. Wie viele Kinder hast du?
Ich habe 4 Kinder. 3 sind da. Ja. Meine 2 Töchter, die Lila und die Katharina. Mein ältester Sohn ist da. Er studiert an der ETH in Zürich. Er ist von Zürich jetzt gekommen. Er wollte auch zuhören, der Janik.
Cool. Herzlich willkommen. Cool, dass er da sein.
Und der Julian, der ist in der Lehre in Buchs, Grabs.
Ja. Sehr cool. Okay, du hast deine Frau kennengelernt und die war ein bisschen speziell.
Genau.
Oder komisch? Oder was hast du gesagt?
Ich hatte natürlich in Amerika das Leben genossen eigentlich und da kam eine Frau und die hat gesagt, ja, bei mir, da muss jemand Seriöses kommen und wenn du mit mir ausgehen willst, dann habe ich gesagt, oh, das ist schwierig und sie sagt, also sie wolle mit jemandem ausgehen, der sie später heiratet. Dann habe ich gesagt, die hat schöne Vorstellungen, das kenne ich eigentlich noch von Graubünden, da muss man 3 Monate mit einer Frau ausgehen, bevor man sie küssen darf oder so. Und, und die war noch schwieriger, das war für mich dann ein bisschen ein Schock.
Was bist du dann auch mal mit ihr in die Kirche gegangen? Was war das
sie
für eine Kirche?
Sie hat mich in ihre Brüderkirche mitgenommen.
Brüdergemeinde.
Brüdergemeinde, ja.
Was heißt das? Erklär das mal kurz.
Brüdergemeinde, da gibt es keinen Pastor.
Ja.
Da reden wirklich die Ältesten oder die Brüder.
Ja.
Die Frauen haben eine Kopfbedeckung.
Ja.
Sie sind sehr, sehr, ich würde sagen, mal konservativ.
Ja.
Aber ich habe mich da nach einer Weile verteidigt für meinen katholischen Glauben eigentlich. Mhm. Und habe immer gesagt, ja, das haben wir haben auch Jesus, wir glauben auch das. Ich habe es dann auch wirklich schätzen gelernt.
Ja. Wir haben, oh Gott, jetzt mal gucken. Ah, was ist das für ein Bild? Kann man ja ganz sagen.
Das war der Uni-Abschluss 1992, nach den 5 Jahren Studium, an der Uni Omaha, Nebraska.
Okay, und das ist ein Bild?
Das ist ein Jahr später, dann habe ich meine Frau 93 geheiratet. Also wir sind jetzt im 29. Mai haben wir unser 25-jähriges Jubiläum.
Ja, sehr cool. Wie haben deine Eltern reagiert so auf die ganzen Entwicklungen? Weißt du, was du erzählen möchtest?
Mal. Meine Mutter war eine Deutsche und sie kam mit meinem Vater in die Schweiz und die haben das Bahnhofbüffet übernommen. Und wir reden da von der Nachkriegszeit. Die Schweizer und die Deutschen, das ist vielleicht heute wie die Schweizer und die Amerikaner, oder Trump oder Hitler. Ich sage es nochmal, wir hatten wirklich auch Kunden, die gingen am Restaurant vorbei und riefen meiner Mutter zu Heil Hitler. Und das hatte sie so schwer gekränkt. Und sie hat immer gesagt, als ich heiraten wollte, ich wollte 90 meine Frau vorstellen, dann hat sie gesagt, Junge, warum hast du nicht eine Schweizerin geheiratet? Das wäre doch viel einfacher für dich gewesen. Das hat sie als Deutsche gesagt, weil sie gesagt hat, ich hatte es so schwer und dann hast du noch eine dunkelfarbige Frau. Und dann hat sie sich dann wirklich gesagt, okay, wenn du die heiraten willst, aber dann bitte keine Kinder. Oder? aber es war eigentlich hart, oder?
Aber es ist ein krasser Satz, ja.
Es war
ja,
ein krasser klar. Satz.
Klingt lustig, aber ich meine, es ist...
Sie war geprägt von Hass, den sie wirklich verspürt hatte und hat gesagt, warum tust du dir das an? Hm. Aber als meine Söhne dann geboren waren, 94 und 95, sie ist dann 96 verstorben, hat sie aber die Kinder gesehen. Mhm. Das treibt mir heute noch die Tränen in die Augen. Mhm. Also sie hat gesagt...
Also ihr konntet euch da versöhnen und ihr durftet dann auch zurückkommen in die Schweiz und habt auch in der Nähe gelebt und so. Das ist nichts Bleibendes gewesen, aber trotzdem ist es eine Prägung. Ja, genau. Klar.
Also an der Hochzeit war nur mein Bruder anwesend.
Wo habt ihr geheiratet dann?
In den USA.
Okay, Keystone Bible Church?
Nein, weil die haben an meinem Glauben gezweifelt. Weil ich war da immer noch am Verteidigen. Ich bin katholisch aufgewachsen, das war für mich das einzig Wahre. Und dann haben wir nicht geglaubt. Die wollten immer wissen, wann hast du dein Leben Jesus übergeben? Und bei mir war das damals noch ein Prozess. Ich habe gespürt, meine Frau hat etwas, das ich nicht habe. Mhm. Und ich habe mich dann später erst mit einem anderen Ereignis nachher getauft.
Ja, da kommen wir später dazu. Ja. Jetzt machen wir eine kleine Pause, haben wir gesagt. Ein Unterbruch. Wir singen ein gemeinsames Lied, greift auch das Thema auf von dem Morgen Amazing Grace.
Super.
Ich glaube, es ist. Kann man den deutschen Text auch singen? Wie ist es? Blend's mal ein. Familie, Heirat, 93, Studium in Amerika vorher. Was hast du dann gemacht? Wie ist euer Leben weiter verlaufen als Ehepaar?
Ich bin zurückgekommen, habe dann bei meinen Eltern gelebt. Mhm. Ich bin eigentlich zuerst ins Militär gegangen und meine Frau habe ich zu Hause gelassen mit meinen Eltern. Das war relativ schwierig. Ja. Aber nachher habe ich eine Stelle angefangen bei der Graubündner Kantonalbank. Und hatte eine Agentur geführt in Katzis, ein ganz kleiner Ort bei Thusis. Und durfte dann nach kurzer Zeit einen Bereich der Bank übernehmen, das Private Banking für die Region Mittelbünden. Mhm. Und das ging rasant eigentlich. 1998 wollte die Bank eigentlich die reichen Kunden nach Zürich schicken, in eine Bank. Aha. Und die Kunden, die wollten eigentlich nicht, die hatte viele Amerikaner, weil ich Englisch sprach und ich konnte die Kunden der Graubündner Kantonalbank aus den Orten wie Flims, Davos betreuen. Mhm. Und dann konnte ich mich eigentlich selbstständig machen im 98.
Habe gesagt, du hast dann erwähnt so mal im Vorgespräch, dass du ein bisschen anders Bankgeschäfte gemacht hast.
Weil ich kam aus Amerika und da ist Verkauf groß.
Ja.
Und ich habe einfach das Bankgeschäft anders gesehen. Ich ging zu den Kunden. Mhm. Ich habe vorwiegend Steueroptimierungen gemacht. Das heißt, Obligationen, für die das kennen, verkauft. Die hatten ein Accio, die waren über 100% und ich habe sie in Einmaleinlagen investiert, wo man den Zins steuerfrei hatte. Das ist vielleicht ein bisschen zu technisch, aber ich habe da optimiert, Sparen 3 Kontos gemacht, wie blöde eigentlich. Und ja, die Leute eigentlich beraten wie ein Versicherungsberater.
Mhm. Aber du sagst selbst, das war eigentlich eine sehr erfolgreiche Phase. Du konntest dich selbstständig machen. Was hat das bedeutet?
Das war ein Aufstieg, finanzielle Unabhängigkeit, viel Geld.
Ja.
Und
kannst du ein Beispiel sagen, was hat das aus eurem Leben gemacht, viel Geld?
Ja, wir sind viel gereist, oder? Wir waren eingeladen und in 5-Sternhäusern abgestiegen. Es war einfach, das Geld spielte keine Rolle.
Ja.
Und die Gier frisst Hirn, sage ich immer.
Ja.
Ich wurde immer gieriger.
Ja.
Der Erfolg hatte höchste Priorität. Mhm.
Und wie ging es dir damals mit deiner Beziehung zu Gott? Welche Bedeutung hatte Gott?
Ja, je mehr man unabhängig ist und ich war nicht abhängig von Gott. Ich habe gemeint, ich habe das gemacht, ich habe Erfolg. Ja. Gott war sekundär.
Ja. Und das hat auch dein Bild von dir selbst geprägt, dein Erfolg.
ich habe einfach Gott nicht damals nicht gebraucht.
Ja. Aber auch so, ohne Fleiß kein Preis, es klingt nach sehr fleißig, sehr erfolgreich, man kann sich was leisten, gönnen, man gehört zur...
Ja, aber ich habe das Geld bekommen, ohne dass ich etwas dafür getan hatte. Das Geld floss.
Ja, okay.
Und ich wurde immer gieriger und ich habe gemeint, Erfolg, und die Spirale hat sich gedreht, ich wurde zum Spieler eigentlich. Mhm. Ich habe die Börse ganz hoch gespielt.
Ja. Ich weiß nicht, passt das Bild hier schon?
Das passt.
Was heißt das? Mein Kick? Das Bild hast du gemacht, die Überschrift auch?
Ja, da war ein Kick da zu spielen. Mhm. Ob das an der Börse war, ob das im Poker war, ich konnte keinen Sportanlass anschauen, ohne nicht, dass da Tausende von Franken drauf gewettet wurden. Also okay. Ohne das hatte ich brauchte den Kick.
Und dann kam 2000 der Absturz. Du hast da auch selber dieses Bild mal hingezeichnet, getan. Und diesen Satz von Costolani habe ich dagelassen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden.
Es passt. 2000 wurde ich mausarm.
Also was heißt das?
Ja, Schulden. Ich habe das Geschäft so betrieben, ich gab Leuten sogar Garantie. Ja. Man wird so gierig und man sagt, das kann nur aufwärts gehen.
Ja.
Und dann ging es eben auch abwärts.
Und dann ging es abwärts. Und zwar richtig abwärts. Auf dem Flyer steht, du konntest deine Miete nicht mehr bezahlen.
Mit Optionen, da braucht es wenig, dann geht es auch recht abwärts.
Okay.
Also ich hatte einen Schuldenberg von 1,2 Millionen. Und vorher hatte ich Millionen.
Ja.
Das ging in 2 Monaten von Top zu Flop.
Okay. Und das ist ja recht dramatisch. Was hat das für dich ausgelöst, für deine Familie?
Das war ein Riesenstress, weil man hat sich an ein gutes Leben gewöhnt und dann muss man wieder schauen, wo das nächste Essen, das Schulgeld für die Kinder oder das war schwierig. Ich hatte natürlich super Eltern, die hatte ich immer gewusst, dass die da sind im Rücken und die haben mich immer auch dann noch unterstützt. Also
die Gnade von einem guten Vater, großzügiges Elternhaus, die war da.
Ja. Aber ich habe meinem Vater auch Geld verspielt. Also das war eine harte Situation. Auch meinem Bruder sein Geld. Also man muss sich das vorstellen, man hatte vorher wahnsinnig viele Freunde, weil die hatten sehr viel Geld verdient und dann haben sie alle sehr viel Geld verloren mit mir.
Was hat das aus dir gemacht? Wie ging es dir in der Situation?
Die Situation war nicht zu ertragen eigentlich.
Ja.
Also es war schon schwer. Und meine Frau hat immer gesagt, sie würde gerne zurückgehen in die USA. Und dann habe ich so schnell wie möglich die Chance ergriffen und habe die Zelte abgebrochen und bin dem Problem davon gerannt.
Was heißt das? Also
meine Frau ging voran und hat gesagt, sie möchte gerne nach Amerika gehen. Und ich habe gesagt, okay, ich versuche irgendwas noch in Amerika zu machen und bin dann nachgereist, habe meine Zelte fast abgebrochen, so teilweise, aber bin dem Problem wirklich weggegangen.
Also Schulden bleiben hier, Schuldner sitzen
ja,
da,
genau.
Haben kein Geld.
Ja, genau.
Lukas geht weg. Nach Amerika.
Schnell weg, ja. Okay. Genau. Aber ich hatte auch natürlich Todesdrohungen von Kunden, oder? Und auch, ich hatte auch, das ist so eine Angst, die ich dir schon mal erklärt habe, dass heute jemand hier sitzen könnte, der mit mir Geld verloren hat. Oder? Die Angst war da und darum war der Ausweg für mich perfekt. Meine Frau wollte schon immer nach Amerika zurückgehen. Ja, dann gehen wir, dann habe ich das Problem nicht mehr.
Und sie hat dich nicht fallen gelassen. Du hast doch mal gesagt, das war so eine Angst, dass du...
Ja, ich habe gedacht, meine Frau ist vielleicht da, wenn ich so viel Geld habe, dann ist das logisch, dass sie da ist. Mhm. Und wenn ich kein Geld mehr habe, ist sie dann auch noch da.
Okay.
Und sie hat zu mir gestanden. Es war auch eine ganz schwierige Zeit. Ja.
Okay, das heißt Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Du mit deinen Begabungen kommst dahin, 2001.
Das ging gut, für eine Zeit lang. Ich konnte dann wirklich wieder... Fuß fassen bei einer Firma, hatte da einen gut bezahlten Job und dann hat mein Vater gesagt, jetzt musst du ein Haus haben, hat er mir geholfen, sogar ein Haus zu kaufen.
In Amerika.
Hat mir das Eigenkapital gegeben für das Haus, genau. Mhm. Ich bin da weggerannt und es war so ein bisschen eine Scheinwelt. Es war wunderschön in den USA. Mhm. Wir gingen da wieder, da war wieder Gott da.
Wieder, seid ihr dann in die Gemeinde deiner Frau gegangen oder in
eine andere? Nein, wir sind in eine Kirche gegangen, da wo wir unser Haus hatten.
Ah, okay.
In Broomfield, in Denver, Colorado.
Genau. Okay. Und also da ging es dann beruflich langsam wieder aufwärts?
Genau, aber es kam dann wirklich wieder zu einem Stopp, weil das war dann schwierig. Die Firma, wo ich dafür gearbeitet habe, ging Konkurs. Oh, es war wieder schwierig. Es war wieder ein ganz zähes Ringen.
Ja.
Und meine Spielsucht hatte Überhand genommen. Ich ging oft mal vielleicht mal ins Casino oder ich habe auf American Football gewettet. Mhm. Am Wochenende habe ich viel American Football geschaut, also
ja.
Viele Spiele. Also
ja.
Ich war zu Hause und trotzdem abwesend.
Ja. Und 2004 war das
genau,
dann.
Genau, 2004.
Da ist Firma Konkurs gegangen, aber ich sage jetzt mal, jemand wie du, der kann ja Autos verkaufen.
Ich habe Autos verkauft. Ich habe dann versucht, alles. Ich habe gesagt, ich verkaufe Autos bei O'Mara Ford. Da habe ich Ford verkauft. Mhm. Und bin da in der Kälte draußen gestanden zum Warten, bis ein Käufer kommt. Und habe versucht, über Wasser zu bleiben. Ich war, muss ich das vorstellen, wir hatten kein Geld und dann hatte ich oft noch das letzte Geld versucht. Ich habe es verzockt und ich war kaltschweißig. Ich wusste nicht mehr, wie ein und aus.
Was hat sich dann in deinem Leben verändert, dadurch, dass du...
Ja, ich bin auf meine Knie gegangen und habe Jesus mein Leben übergeben. Das war im März 2004.
Was heißt das?
Zum
Dein
ersten,
Leben übergeben?
Das heißt, ich habe gebetet, Jesus, jetzt musst du in mein Leben kommen, du musst das Zepter übernehmen, nicht ich, sondern du.
Ja.
Und dann ging's. Dann ist auch eine Last eigentlich abgefallen.
Okay.
Also dann hat's geheißen, was machen wir jetzt? Wir beten, wir schauen, wo wird der nächste Job kommen.
Ja.
Und Gott hat uns wieder zurückgeführt. Das war eine wirkliche Schmach.
Ja.
Aber wir haben die ertragen, weil alle gehen nach Amerika und dann kann man nicht sagen, jetzt komme ich wieder zurück.
Ja.
Das war zurück und da war ein Schuldenberg.
Ja.
Und trotzdem, es hat uns wieder zurückgeführt.
Hast du noch was anderes gemacht. Wir haben hier noch ein Bild.
Ja, natürlich. Ja, genau. Aber das heißt, das war
glaube ich aus dem Jesus-Film, ist die Taufe von Jesus.
Ja, genau. Genau, ich im März habe ich mein Leben übergeben und dann habe ich das erzählt und dann die logische Schlussfolgerung. Der Pastor hat gesagt, das ist normal, wenn man zum Glauben kommt, dann tauft man sich.
Ja.
Und dann habe ich mich natürlich getauft. Ja.
Okay, und ihr habt gebetet? Du hast auch gesagt, ich weiß nicht, im Vorgespräch oder jetzt gerade, den nächsten Job, den ich bekomme,
genau.
Den nehme ich an, egal wohin er uns führt.
Und der hat uns dann eben zurückgeführt in die Schweiz wieder.
Und das war?
Ja, Remax. Ich musste irgendwas machen, das mit Finanzen und vielleicht Immobilien zu tun hatte. Und da habe ich auf der Lenzer Heide eine Geschäftsführerstelle von Remax Mittelbünden übernommen. Das war die gleiche Region, die ich vorher schon hatte.
Aber du hattest ja gar kein Geld. Ich meine, wie bist denn du zurückgekommen? Wir haben hier ein Familienfoto von euch aus ein bisschen
genau.
Her. Das war 2004,
das, oder? Das ist 2004, da sind wir mit der ganzen Familie zurückgekommen.
Okay.
Und wir hatten kein Geld. Vater hat Ticket bezahlt, Vater hat die Kaution bezahlt für die 4,5 Zimmerwohnung im Außerdorf. Wir haben alles zurückgelassen. Wir haben am 10. Dezember kam die Stelle. Ich sollte anfangen am 1. Januar. Und am 16. Dezember sind wir mit 6 Koffern und 2 Buggies zurückgeflogen.
Ja.
Und ich habe meinen Vater und 2 Freunde angerufen. Wir kommen in Zürich an, weil wir haben 12 Koffer. Wir sind selbst zu 6 und wir brauchten 3 Autos, die uns abholten. Mhm. Und und sind angekommen und die Koffer waren nicht da. Also wir sind in die Wohnung eingezogen und mussten warten und uns behelfen mit Möbel.
Aber die sind dann gekommen in den nächsten
Tagen. Ja, die sind dann in den nächsten Tagen gekommen. Aber da haben wir das Foto gemacht, das ist genau in Katzis gegenüber von unserem Haus.
Ja, aber so, also zurückkommen, der Vater heißt dich willkommen.
Ja, es war wie beim verlorenen Sohn.
Ja,
Lukas, ich habe das Geld genommen, verprasst und jetzt komme ich zurück mit offenen Armen.
Aber du hattest ja noch ein Haus in Amerika, das konntest du ja
verkaufen. Das ging Konkurs. Also das ging ja auch, das musste ja auch zu Flöten gehen. Also ich hatte 30% Eigenkapital und durch die Krise ist der Wert des Hauses gesunken und die Hypothek war höher und in Amerika hat man eine Ausfallversicherung gemacht und dann, wenn das Haus weniger Wert hat als die Hypothek, dann gibt man den Schlüssel ab.
Und dann gehört das Haus.
Ich muss es abgeben.
Ja, okay.
Das Geld war weg.
Ja. Also nichts, 2004 zurück, 12 Koffer, 4 Kinder und hier warten ein Haufen Schulden auf dich.
Genau.
Die Gnade von einem Vater, der dir sogar die Stelle besorgt hat, hast du erwähnt.
Mein Vater hat Golf gespielt und da war der Remax-Chef hat mit ihm Golf gespielt. Er hat gesagt, mein Sohn kommt zurück. War ehemaliger Banker. Hat natürlich nicht gesagt, der hat Schulden oder so. Und er hat gesagt, der soll kommen und er kann bei Remax anfangen.
Ja. Was ist mit deinen Schulden passiert?
Gnade. Also ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich konnte, ich sage mal, ein Drittel wurde mir erlassen von den Gläubigen und etwa 600.000 musste ich über 10, 15 Jahre abstottern.
Wie hat sich dann dein Leben weiterentwickelt?
Also ich sage es, ich hätte es nicht selbst tun können, weil jeder hätte mich betreiben können und ich hätte Konkurs gehen können. Dann könnte man wirklich nicht mehr arbeiten. Und jeder hatte Einsicht, jeder hat gewartet und ich habe wirklich gedacht, ich gehe Konkurs irgendwann.
Ja.
Also wenn jemand betreibt oder jemand will einen Schuldschein, das ist es nie passiert.
Also nie, dass du wolltest zwar zurückbezahlen, aber du hast erlebt, dass die Leute gnädig waren und gewartet haben.
Gewartet oder auch erlassen oder ich habe einen gehabt, der hat gesagt, jetzt hast du mir 3-4 Jahre bezahlt und mein Börsenportfolio ist längst wieder oben. Es ist nicht mehr fair, dass ich jetzt dich noch belaste mit der Garantie. Und das ist Gnade, sonst die hätten wir das nie erlassen, wenn die das, die hätten das auch einkassieren können.
In welcher Weise hat dir dein Glaube geholfen in der Phase?
In der Phase, als ich natürlich das Leben Jesus übergeben habe, habe ich natürlich keine Last mehr empfunden. Ich konnte oft ein Stoßgebet geben vor einer schwierigen Situation, bin in die Situation gegangen und Jesus hat es zum Guten geregelt. Also es war wirklich, ohne das wäre es, glaube ich, nicht gegangen.
Und dein Verhältnis zur Kirche?
Ja, ich bin dann, als wir zurückkamen, sind wir dann nach Remax, hat mir jemand eine Stelle in Appenzell wieder als Vermögensverwalter angeboten. Und das konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich hatte teilweise noch Betreibungen. Die Gläubiger haben ihre Betreibungen gelöscht. Auf meinen Wunsch. Und ich sage, ich bezahle die trotzdem. Weil man kann in der Finanzbranche nicht arbeiten mit Betreibungen. Aber ich habe gesagt, ich kann die Stelle nur annehmen, wenn die kulant sind und mir die Betreibungen löschen. Und das hat, bis auf einen hat das gut geklappt. Einer war ein bisschen hartnäckiger, aber der hat das Geld auch bekommen.
Und jetzt deine Spielsucht?
Gut, die Spielsucht nachher mit dem Glauben, das ging noch eine Zeit lang, aber das konnte ich überwinden. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist wie ein Alkoholiker. Also ich muss immer noch aufpassen. Ich verwalte heute Vermögen. Ich habe kein eigenes Vermögen mehr, das ich verwalte. Das ist klar getrennt. Ich mache das nicht. Meine Frau macht das jetzt. Ich habe alles meiner Frau übergeben. Also das war eigentlich auch so ein Schritt. Das war so ein Rollenbild, das ich hatte. Ich muss das Geld verdienen, ich muss die Rechnung bezahlen. Und ich habe gesagt, ich kann das gut für andere, aber nicht für mich.
Ja.
Ist eigentlich schwierig zu sagen als Vermögensverwalter. Das muss ich noch. Es ist eigentlich ein.
Ich finde es aber auch mutig und ehrlich und authentisch.
Also aber es ist einfach so. Also ich weiß nicht, es ist so und es funktioniert sehr gut.
Ja. Dann mal kurz gucken. Welche Rolle spielt denn heute dein Glaube für dich in deiner Arbeit als Vermögensverwalter?
Gut, ich ging ja dann in die FEG Gais. Mhm. Und weil ich ja Koch gelernt hatte und Hotelfachschule, dann wurde ich natürlich für Dienste aufgeboten, wie ein Galadiner zu organisieren oder zu kochen. Oder ich habe nicht gedacht, dass ich wirklich in der Branche dann wieder arbeiten könnte. Mhm. Und durch den Glauben habe ich gemerkt, öffnen sich wirklich wieder Türe, die Gott will und nicht die ich will. Also ich hatte mal im Hauskreis einen Leiter, der gesagt, du kannst nicht Christ sein, wenn du Vermögen verwaltest. Mhm. Und dann hatte ich krass gefunden, habe ich gesagt, das könnte ich mir schon vorstellen. Es kann ja ein Reicher kommt ja nicht in das Himmelsreich und ich habe ja nur mit Reichen im Geschäft zu tun. Aber Gott hat mir gezeigt, dass die genau die gleichen Probleme haben wie ich, du oder sie, weil wenn das Geld nützt nicht, wenn sie krank sind, das Geld nützt nichts, wenn der Sohn stirbt, Geld nützt nichts, wenn die Frau krank ist, dann sind es die genau gleichen Probleme. Und wir leben ja an einem Ort, der ist unsagbar schön. Oder wenn ich heute Morgen da gekommen bin, die Schöpfung Gottes ist ja überall präsent und wir dürfen hier leben. Und Frieden, wie du gesagt hast, für das müssen wir eigentlich danken. Und ich komme wirklich an Leute ran, die Vermögen haben, aber es wird dann vielleicht über Gott und die Welt auch geredet.
Aber bist du immer noch so ein Zocker,
auch was das Geld überhaupt angeht? Überhaupt nicht. Ich bin heute bekannt, die Vermögen abzusichern, Gewinnsicherungen zu implementieren, aber auch mit Optionen. Ich arbeite heute immer noch mit Optionen, aber die Optionen kann man als Absicherung oder als Spekulation einsetzen.
Ist denn, du hast mal einen Satz geschrieben, also ich habe auf dein Leben bin ich aufmerksam geworden, als du bereit erklärt hast, in der FEG Schweiz in der Leitung mitzuarbeiten. Warum machst du das überhaupt?
Das ist ein Teil von meinem Geben oder am Reich Gottes bauen, aber ich habe mich ja nicht in diese Situation gebracht, sondern ich habe einem Dienstseminar teilgenommen von meinem Pastor, dem André Kirchhofer, und ich wollte wissen, was soll ich wirklich hier in der Kirche tun? Mhm. Und er hat gezeigt, dass man seine Fähigkeiten, die man hat, in Wort Gottes einbringen sollte. Mhm. Ich habe mich nur zur Verfügung gestellt. Und André hat das Dossier der FEG Schweiz weitergeleitet. Und ich habe mir nie Hoffnungen gemacht für den Job in der FEG Schweiz, weil ich habe gesagt, wenn die mein Zeugnis kennen, vertrauen die mir nicht ihr Vermögen oder ihre Finanzen an. Aber da ist wieder Gott gnädig gewesen und die haben gedacht, Moll, das passt genau. ich soll mal versuchen und dann habe ich interimistisch angefangen und dann hat man mich dann an der folgenden Deka dann vorgeschlagen.
Genau. Du hast dann ein Zeugnis geschrieben, was ich auch gelesen habe, und da hast du einen Satz geschrieben, mit Jesus konnte ich Aufgaben und Niederlagen ertragen. Genau. Was meinst du damit? Oder was heißt das für dich?
Ich konnte nicht vor Leuten sprechen. Ich war Legastheniker. Also mit dem Annehmen von Jesus kann ich jetzt vor Leuten sprechen. Es ist nicht meine Stärke jetzt, aber es geht. Oder wenn jetzt jemand hier wäre und der würde sagen, er hätte mit mir Geld verloren, ich könnte das mit Jesus ertragen, ihn wirklich anzunehmen und versuchen, eine Lösung zu finden. Vorher wäre ich davon gerannt oder hätte die Aufgabe abgelehnt oder hätte mich versteckt. Heute ist es so, wie es ist. Es ist einfacher zu leben mit mir jetzt als vorher.
Und was ist, wenn du heute scheiterst, oder gibt es heute kein Scheitern mehr?
Ja, es gibt, das gibt es immer. Das, aber
wie gehst du damit um?
Ja, wir haben anderes überstanden. Das ist nichts im Vergleich, was wir schon erlebt haben.
Ja.
Als Familie, das geht ganz einfach. Eben, man kann ein Stoßgebet geben, man kann die Situation Jesus übergeben. Das Zepter hat er, also dann ist es viel einfacher.
Jetzt bitte ich meine Talkgäste, wir machen es nicht ganz so oft, aber ich bitte eigentlich immer darum, dass sie einen Bibelvers mitbringen. Und das wäre sozusagen der Abschluss für unseren Talk. Du hast den selbst ausgewählt, ja, inklusive Bild. Jeremia 17, Vers 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Warum dieser Bibelvers?
Er widerspiegelt, was ich erfahren habe. Ich wurde gesegnet von dem Zeitpunkt an, als ich mein Leben übergeben habe. Hat er mir Schulden erlassen, Leute zugeführt, die mir geholfen haben, in der richtigen Situation beigestanden haben. Ich ging in die Kirche. Ich habe André Kirchhofer kennengelernt. Ich wurde Hauskreisleiter. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und dann wurde ich berufen in die FEG. Meine Kinder, zusammen, Familie, Gottesdienst. Heute dreht sich alles um den Gottesdienst am Sonntag. Die Tochter ist in der Musik. Also, und wenn es schwierig wird, hat man eine Familie. Hat, glaube ich, die Tanja heißt
Tanja. Ja.
Hat das schön gesagt. Man hat eine Familie im Rücken, in der Kirche, man ist getragen, es wird gebetet für meine Familie, für andere Familien. Ich habe neue Brüder und Schwestern gewonnen in der Kirche. Und eben, Frucht trage ich. Ich stelle mich zur Verfügung und die Frucht gilt nur Jesus. Sein Reich soll kommen. Für mich passt das genau. Ich war auch in Dürrephasen mit Jesus unterwegs. Die 10 Jahre, die wir viel Geld zurückbezahlt haben, haben wir auf vieles verzichtet. Jetzt haben wir zum ersten Mal wieder schöne Ferien gemacht. Meine Töchter könnten das darüber erzählen oder so. Sie haben es genossen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es wirklich uns gegeben ist, mit dem, was wir haben, zu verwalten und dass es eigentlich nicht uns gehört, das Geld.
Ja. Du siehst dich heute als Verwalter?
Genau.
Ja, von dem, was Gott dir gegeben hat.
Genau.
Ja. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Für dein Zeugnis, für deine Lebensgeschichte. Ich finde immer wieder cool zu sehen, was Gott aus einem Leben machen kann. Und das freut mich sehr, dass du dich heute auch zur Verfügung gestellt hast, auch deine die Schattenseiten, die verbergen wir ja gerne in unserem Leben eigentlich, aber du hast sehr offen darüber geredet. Herzlichen Dank. Und ich würde jetzt gerne zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du größer bist als wir. Du hast mehr Möglichkeiten. Deine Geduld hört nicht auf. Deine Weisheit hat kein Ende. Deine Gnade ist noch nicht zu Ende. Deine Freundlichkeit, deine Barmherzigkeit, deine Liebe. Du streckst deine Hände nach uns aus und der Lukas hat es so erzählt, dass er von seinem Vater so willkommen geheißen wurde wie der Vater, von dem du sprichst in deinem Wort, Herr Jesus. Und ich möchte dir danken dafür, dass wir dich, Vater im Himmel, kennen dürfen und dass wir hören durften, wie du mit deiner Prägung ein Leben veränderst und ein Leben jetzt zum Segen setzt. Dass ein Leben nicht im Tod enden muss, in der Verzweiflung, sondern dass wir Hoffnung haben dürfen, dass wir Mut haben dürfen, dass wir ja auch in unserem Scheitern dich suchen dürfen. Wir möchten beten, dass du Lukas und seine Frau Dolly segnest, dass du jetzt auch bei der Schwiegermutter bist in Amerika und dass du sie anrührst, heilst, stärkst. Möchten beten, dass du die Kinder von Lukas und Dolly segnest und wir danken dir dafür, dass du nicht nur jetzt, heute Morgen auf sie achtest, sondern auch übermorgen und in Ewigkeit. Wir danken dir für die Gelegenheit zu wissen, dass du nicht weit weg bist, sondern auch jetzt hier bei uns bist. Und wir bitten dich um deinen Segen für uns alle. Amen. Ja, nochmal herzlichen Dank. Und ich finde, jetzt dürfte ihm auch gerne einen Applaus geben.
Danke.